Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Zollcast Folge 157. Stofftransport in Böden. Manchmal steht man vor so einem Bodenprofil und fragt sich wirklich ernsthaft, wie diese oder jene Komponente eines Bodenprofils eigentlich an den Ort gelangt ist, an dem sie sich aktuell befindet. In Böden kann diese Frage im Wesentlichen durch drei Prinzipien erklärt werden. Erstens, die Komponente ist einfach schon immer dort gewesen. Zweitens, die Komponente hat sich an diesem Ort erst gebildet, ist also wirklich im Boden neu entstanden. Oder drittens, die Komponente wurde an diesen Ort transportiert, kommt eigentlich von woanders her. Transportprozesse spielen bei der Bildung von Böden also oft eine wichtige Rolle und die verändern im Laufe der Zeit auch das Erscheinungsbild und die Eigenschaften eines Bodens. Das ist für uns heute Grund genug, uns diese Transportprozesse in Böden mal etwas genauer anzuschauen und ich starte wie immer mit einer kleinen Vorbemerkung. Es gibt ganz viele Stofftransportprozesse in Böden, die sich auch beliebig einteilen lassen. Und wenn ihr da in verschiedene Lehrbücher guckt, dann werden die da auch teilweise ganz unterschiedlich beschrieben. Wir werden uns in dieser Folge die einzelnen Transportmedien anschauen, die den Stofftransport überhaupt erst ermöglichen und dann mal ein bisschen näher auf einzelne Transportmechanismen eingehen, die in diesen Medien ablaufen. Fangen wir wie immer einmal ganz grundlegend an und rekapitulieren, was wir bereits in Folge 1 des Zollcast, also ganz am Anfang, gelernt haben. Böden sind poröse Systeme, die aus drei physikalischen Phasen, nämlich Feststoff, Flüssigkeit und Gas bestehen und die zusätzlich durch eine vierte, belebte Phase ergänzt werden, die von der Gesamtheit der Bodenorganismen gebildet wird. Drei dieser vier Phasen sind auch Transportmedien und mit denen starten wir an der Stelle deswegen. Praktischerweise habe ich euch über die Gasphase bereits in Folge 155 eine Menge erzählt. Die Bodenluft ist ein Transportmedium, in dem sich die gasförmigen Stoffe des Stoffgemischs Luft durch Diffusion und Konvektion austauschen. Die Diffusion ist die Bewegung von Teilchen entlang eines Konzentrationsgradienten. Das heißt, die wandern von Regionen höherer Konzentration zu Regionen niedrigerer Konzentration und gleichen somit Konzentrationsunterschiede dann aus. Bei der Konvektion erfolgt der Stofftransport in der Gasphase sehr viel ineffizienter durch regionale Druckunterschiede. Wenn zum Beispiel Niederschlagswasser durch ein Regenereignis in die Bodenporen fließt, dann verdrängt es dort die Bodenluft und presst sie so in andere Porenräume. Das ist ein Prozess, den wir als Konvektion beschreiben. Niederschlagswasser ist ein gutes Stichwort, denn unser zweites Transportmedium ist natürlich das Bodenwasser. Genau wie wir Stofftransport an der Bodenoberfläche zum Beispiel in Flüssen beobachten können, ist ja das Bodenwasser auch in unserem porösen Medium Boden ein sehr wichtiges Transportmedium, das wir uns jetzt deswegen mal ein bisschen genauer anschauen. Wenn die Bodenporen mit Wasser gefüllt sind, dann spricht man von gesättigten Verhältnissen. In diesen gesättigten Verhältnissen fließt das Bodenwasser von Zonen höheren Wasserpotenzials zu Zonen tieferen Wasserpotenzials, also meist von der Gravitation getrieben nach unten. In gesättigten Bereichen dominiert also die Schwerkraft als treibende Kraft des Stofftransports. In ungesättigten Bereichen wirkt zusätzlich die Matrix-Saugspannung des Bodens. Das heißt, feine Poren halten Wasser stärker fest als grobe Poren. Dieser Effekt führt zu unterschiedlichen Fließgeschwindigkeiten in Böden mit unterschiedlichen Porositäten. Zum Beispiel sandige Böden mit vielen großen Poren, die leiten das Niederschlagswasser ganz schnell ab. Das ist sehr gut für die Infiltration, aber Nährstoffe können dadurch auch wirklich rasch verlagert werden und entziehen sich so der Aufnahme von Pflanzen durch die Pflanzenwurzeln. Tonige Böden halten das Wasser fester. Flüsse sind hier langsamer. Bei Tongehalten mit stabiler Krümelstruktur können allerdings auch Risse und Bioporen entstehen, die dann das Wasser als Abkürzung nach unten leiten. Der Stofftransport durch das Bodenwasser wirkt aber nicht nur nach unten. Kapillarkräfte können Wasser aus feuchteren, tieferen Bodenregionen nach oben ziehen, besonders in feinkörnigen und gut gepackten Porennetzen. Das ist ein Effekt, den ihr von Zellstoff kennt, der Flüssigkeit entgegen der Schwerkraft nach oben saugt. Praxisrelevant ist das vor allem in Trockengebieten. Wenn salzhaltiges Grund- oder Stauwasser kapillar nach oben steigt und dann dort verdunstet, bleiben Salze im Bodenprofil zurück. Das ist dann ein Prozess, den wir als Versalzung bezeichnen und in einer anderen Folge nochmal genauer besprechen. Mit dem Wasserstrom des Bodenwassers werden gelöste Stoffe advektiv transportiert. Die fahren also sozusagen mit. Zusätzlich wandern Ionen und Moleküle auch diffusiv von hoher zu niedriger Konzentration, selbst ohne merklichen Wasserfluss. Das ist ja ein Effekt, den wir von der Bodenluft schon kennen. Real im Gelände wirken beide Prozesse aber immer gemeinsam. Man spricht dann von hydrodynamischer Dispersion. Ein anfänglich scharfer Puls eines Stoffes verschmiert auf dem Weg in das Porennetz und verteilt sich so mehr oder weniger gleichmäßig im Boden. Nicht nur gelöste Stoffe wandern, auch kolloidale Partikel, das sind meist winzige Ton-, Eisen- oder organische Partikel, die können auch mobil werden, wenn sie eine Veränderung von physikochemischen Bedingungen an einem Ort erfahren und dadurch eben mobil werden. Der Transport von gelösten Stoffen und Kolloiden im Bodenwasser ist die Grundlage für wichtige bodenbildende Prozesse wie zum Beispiel die Pozzolierung, die ihr schon aus Folge 13 des Soilcasts kennt, oder die Tonverlagerung, die ich euch in Folge 51 ausführlich erklärt habe. Jetzt kommen wir aber zu den kleinen Schlingeln, die wir alle so lieben und die auch ein enorm wichtiges Transportmedium in unseren Böden sind, die Bodenorganismen. Beim Graben und Fressen verlagern die Bodenorganismen wie zum Beispiel Regenwürmer organisches Material in den Unterboden, bringen gleichzeitig auch mineralische Körner an die Oberfläche und erzeugen Kotkrümel bei Würmern die sogenannte Losung, die hat besondere chemische Eigenschaften. Das Ergebnis ist eine Durchmischung, eine Porenbildung und auch lokale Hotspots der Nährstofffreisetzung. Auch Ameisen und Termiten transportieren Material über Dezimeter bis Meter in den Boden hinein und aus der Tiefe nach oben. Wir bezeichnen den Prozess des organismengetriebenen Transports von Bodenmaterial als Bioturbation. Auch Pflanzenwurzeln verlagern Substanzen auf mehreren Wegen. Wurzelwachstum verdrängt Partikel, sprengt Poren auf und schafft sogenannte Bioporen, die später Wasser- und Stoffleitbahnen sind. Es gibt dann auch noch die Theorie vom sogenannten Hydraulic Lift. Das heißt, tiefere Wurzeln können nachts Wasser aus feuchten Schichten aufnehmen und in trockene Oberböden transportieren. Damit verteilen sie das Wasser um und mit ihm auch gelöste Stoffe von unten nach oben. Auch Mykorrhiza-Pilze verschieben Nährstoffe im Mikromaßstab entlang ihrer sogenannten Pilzhyphen, ein ganz feines Geflecht, was den eigentlichen Hauptteil des Pilzes ausmacht, den wir gar nicht sehen an der Bodenoberfläche. Nun möchte ich euch ein allerletztes Transportmedium vorstellen, das eigentlich kein wirkliches Medium ist, zumindest nicht im stofflichen Sinne. In Böden können Stoffe nämlich auch durch physikalische Kräfte verlagert werden, die auf das System Boden einwirken. In Folge 42 des Soilcasts habe ich zum Beispiel schon ausführlich über Bodenerosion gesprochen, die an der Bodenoberfläche durch Wind und Wasser auftritt, aber auch im Inneren von Böden durch den raschen Durchfluss von Wasser entlang von präferentiellen Fließwegen. Beispielhaft für weitere physikalische Prozesse möchte ich nur kurz über den Prozess der Kryoturbation und die Argilliturbation sprechen. Beim Gefrieren expandiert Wasser und bildet Eislinsen. Das hebt und verschiebt feine Partikel, beim Auftauen sackt dann Material auch ungleichmäßig in diese Bereiche zurück. Langfristig entstehen dabei gemischte Horizonte, Steinsortierungen und typische Frostmusterböden. Wir bezeichnen diese Muster als Verwürgungen. Auch in gemäßigtem Klima können wiederholte Frost-Tauzyklen die obersten Dezimeter merklich durchmischen. Wenn ihr mehr über die Kryoturbation erfahren wollt, hört gerne in Folge 96 des Soilcasts zu Permafrostböden hinein. Böden mit smektitreichen Tonen quellen bei Befeuchtung und Schrumpfen beim Trocknen besonders extrem. Das bilden sich beim Schrumpfen dann Risse und beim wiederholten Wechsel von Quellung und Schrumpfung werden auch Partikel vertikal und lateral verlagert. Das ist ein selbstmischender Prozess, der Ober- und Unterbodenmaterial gewissermaßen miteinander verknetet. So viel nun also zu den vier Transportmedien und einigen darin vorkommender Prozesse des Stofftransports in Böden. Welche Bedeutung hat der Stofftransport in Böden nun aber und warum sollten wir diese Prozesse auch kennen und verstehen? Wie bereits erwähnt, ist der Stofftransport über lange Zeiträume betrachtet neben der Stoffumwandlung und der Zu- und Abfuhr von Stoffen in das System Boden ein horizontbildendes Element. Durch den Stofftransport können sich also Horizonte bilden, die unseren Böden einzigartige Eigenschaften verleihen. Der Stofftransport in Böden verhindert auch, dass sich in diesen statische Gleichgewichte ausbilden. Deswegen ist der Stofftransport tatsächlich auch der Anpeitscher der Bodenentwicklung und treibt Umwandlungsprozesse voran, die ja immer besonders an den Grenzflächen der verschiedenen Bodenphasen stattfinden. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Speicherung organischen Kohlenstoffs oft auf Transportprozesse zurückzuführen ist. Wenn in Steppengebieten Bodenorganismen zum Beispiel humoses Material tief in den Boden einarbeiten, dann ist dieser organische Kohlenstoff ja da unten vor dem Abbau geschützt. Ohne Transportprozesse wären diese Böden gar nicht die Senken für Treibhausgase, die sie derzeit sind. Mal schauen, wie lange das noch so bleibt. Nun aber genug des Transports. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Überblick über alle möglichen Transportprozesse in den Medien Bodenluft, Bodenwasser und in der belebten Phase und in die Transportprozesse durch physikalische Prozesse bekommen und könnt ihre Bedeutung für die Bildung und die Eigenschaften unserer Böden jetzt ein bisschen besser einschätzen. Es ist davon auszugehen, dass bereits eine neue Folge des Soilcast in eurem Podcast-Feed gelandet sein wird, bis ihr dieses neu erworbene Wissen in euer Langzeitgedächtnis transportiert und dort vor dem Abbau geschützt habt. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Der Soilcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soilcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.